Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Und wir hatten nochmal ein spannendes Wochenende, Top 14 vor den Six Nations. Ich wollte schon sagen, wir hatten ein spannendes Six Nations Wochenende, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Wir reden einmal über die Top-Ligen in Frankreich und natürlich aber ein kleines bisschen über die Six Nations. Und zwar mit Oskar. Schöne Grüße nach Brive.
Schöne Grüße nach Berlin. Marc, zurück von den Schwiegereltern. Wie geht's dir?
Ja, müde. Nicht ideal vorbereitet für diesen Podcast, aber das hat mich ja noch nie davon abgehalten, meinen Unsinn hier von mir zu geben. Von daher kriegen wir das schon alles hin. Bei dir alles Wochenende gut überstanden?
Gut überstanden, trotz der Niederlage. Und auch ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir die Woche nicht ganz frei, aber relativ entspannt jetzt, weil wir am Wochenende ja kein Spiel haben.
Ja.
Dementsprechend alles ein bisschen anders die Woche. Und auch nicht schlechter, sagen wir mal so.
Apropos Dinge, die diese Woche ein bisschen anders sind. Ich werde meinen Sonntag dieses Wochenende tatsächlich nicht auf der Couch verbringen. Und auch der Sonntag nicht Samstag, wie ich in vergangenen Folgen versehentlich und fälschlicherweise gesagt habe. Sonntag spielt Deutschland gegen Georgien. Und zwar in Dessau, was ja für uns aus Berlin tatsächlich eine fahrbare Distanz ist. Und wie angekündigt, Tickets sind gekauft und wir werden keine offizielle irgendwie Veranstaltung machen, aber das Angebot bleibt weiter bestehen. Wer Lust darauf hat und Bock darauf hat, ein bisschen zu quatschen, ich bin, sagen wir mal, ab 14 Uhr ungefähr auf der hinteren Seite des Stadions, so zwischen Stadion und Fluss, könnt ihr mich dann finden, dunkelblaue Jacke mit wahrscheinlich einer dunkelblauen Mütze, auf der Steglitz steht. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach hin, quatscht uns an, beziehungsweise nicht Oskar und mich, sondern mich und meine Freundin. Und dann sehen wir, was passiert. Ja? Das aber einmal vorweg, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass vielleicht nicht alle Instagram haben. Wollte nur einmal vorweg diesen Standort einmal teilen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ja? Rugby-Wochenende war ein bisschen schwierig in Frankreich, nicht nur bei uns, das Thema Landwirtschaft ein kompliziertes, habt ihr auch, wie bei, darf ich ja gar nicht so laut sagen, aber mein Onkel hat ja schon wieder brennende Barrikaden gebaut.
Ich muss gerade sagen, ehrlich sagen, im Brief war es verhältnismäßig ruhig, die größten Demos hatten wir hier zur Rentenreform, da ging es ordentlich ab, aber natürlich haben sich auch bei uns die Landwirte nicht lumpen lassen, um eine oder andere Verkehrsader war nicht zu befahren. Ja, aber gut, es ist eine Kleinstadt hier, dann fährt man statt 7 Minuten 11:30. Es ist alles halb so schlimm. Hingegen mein Kumpel, der mit Carcassonne gespielt hat und nach Paris musste, beziehungsweise nach Massy, eine 11-Stunden-Tortur auf sich nehmen musste, nur um am Wochenende zu spielen. Das war da schon mal was ganz anderes und ich glaube, die Auswirkungen hat man zumindest in der National oder in der Pro Tour schon gemerkt, denn wir sind auch nach Aix, glaube ich, gefahren. 10 Stunden. Also, anders als in Deutschland, wirklich kein Vorankommen auf den Autobahnen.
Ja. Nicht nur zumindest in Anführungszeichen bei uns in der Bonne, haben sie mal wieder auch die Supermärkte groß. Da gab es ja vor einer Weile schon mal vor Weihnachten die Aktion, wo sie dann irgendwo in Béziers die Kassen besetzt hatten und dann alle Leute mit den Einkäufen haben kostenlos nach Hause gehen lassen. Diesmal haben sie es ein bisschen andersrum gemacht und die Supermärkte oder vor die Supermärkte große brennende Barrikaden gebaut. Das war dann das und dann zusätzlich natürlich noch die Autobahnauffahrten. Das hat den ein oder anderen Reiseplan am Wochenende durcheinander geworfen. Dazu kommen wir aber nochmal zu sprechen, aber das immer ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Reisekosten waren auch ein Thema in der National 2. Einige Vereine aus dem Südwesten, sagen wir mal, also unter anderem Osh und Lannemezan, wo ja unser Nationalspieler Mathieu Ducos spielt, haben einen offenen Brief an Florian Grill, den amtierenden französischen Verbandspräsidenten, geschrieben und sich mehr Unterstützung bei den doch exorbitanten Reisekosten beschwert oder erbeten, Was ich verstehen kann, es ist teuer, gerade in einer semi-professionellen Liga. Allerdings verstehe ich natürlich auch die Seite des Verbandes, der offengelegt hat, wie viel er bereits an Reisekostensubventionen zahlt, unter anderem 60.000 Euro für einen Verein wie Osch. Das ist in einer Saison schon auch eine Stange Geld. Aber es zeigt auch ein kleines bisschen, wie teuer der professionelle Rugby gerade in den, sagen wir mal, mittleren Ligen sein kann. Eine Sache, die eigentlich keine News in dem Sinne ist, aber vielleicht erwähnenswert.
Marc, das Start prophezeit.
Ja, es war sehr absehbar. Die Stadt Donostia, San Sebastian, hat das Stadionprojekt von Biarritz, oder beziehungsweise die Förderung des Stadionprojekts von Biarritz in Donostia abgelehnt. Der Bürgermeister Enrico Goya hat sich mit der Frau Maida Aristogui zusammengesetzt und gesagt, nee, machen wir nicht. Gerne arbeiten wir auch über die nominelle Grenze hinweg weiter zusammen, aber nicht in dieser Form und niemand ist ernsthaft überrascht. Und daher gehen wir einfach mal weiter. Was überraschend ist, mit dem Einstieg des neuen Investoren, beziehungsweise des neuen Partners, des zweiten neuen Partners, muss man ja sagen, hatte Grenoble tatsächlich vor dem Berufungsgericht 4 der abgezogenen 12 Punkte zurückbekommen. Schon nicht unspektakulär. Das ist sicherlich kein kleiner Faktor. Was den News-Teil angeht, haben wir dann noch die beiden nächsten europäischen Finalstandorte, Cardiff und Bilbao in 25 und 26. Ein Stadion, das wir schon viel zu häufig in einem europäischen Finale gesehen haben. Und eins, das gleichzeitig erfrischend und bekannt ist in Bilbao. Wie siehst du das Ganze?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mehr über Cardiff gewundert, weil ich Cardiff ja als ein super kleines Stadion in Erinnerung habe. Jetzt frage ich mich, in welchem Stadion Cardiff spielen die ganz genau?
Na, Millennium Stadion.
Achso, gut, das ist ziemlich groß. Ich dachte, die spielen im Stadion von Cardiff Rugby, die haben ja, glaube ich, auch einen eigenen Rugbyverein.
Ja, das ist ja direkt nebenan, aber...
Die haben ja mal im Challenge Cup gespielt und die hat ein sehr kleines Stadion. Ich hatte mich schon gewundert und vor Augen gehabt, dass sie in diesem kleinen 5000-Mann-da-Stadion spielen. Aber gut, wenn es im schottischen...
für den Challenge Cup wird es reichen.
Ja, ja. Deswegen hatte ich schon große Sorge, aber wird wahrscheinlich auch nicht ausverkauft sein, das große Stadion, aber immerhin. Ja, ich denke, gut, vielleicht hat man nichts Besseres bekommen.
Ja.
Meiner Meinung nach hätte man auch im Olympiastadion spielen können, aber gut. Mich fragt ja hier keiner, ne?
Wenn die Strategie ein bekanntes Stadion und mal was Neueres, das ist ja nicht verkehrt. Ne? Aber da kommen wir wieder so ein kleines bisschen auf den Punkt zurück, den wir in diesem Podcast schon immer wieder hatten. Es sind die immer gleichen Stadien mit den immer gleichen Städten und irgendwie so viel verändert sich nicht. Und
das B hätte man ja beibehalten können. Man hätte ja irgendwie Barcelona wieder machen können. Ich glaube, das war ziemlich cool, oder? War das nicht 92.000 Leute?
Ja, ja, es waren, naja, mehr sogar, es waren fast 100.000 Leute für das Top-Kartoffs-Finale in 2016, wo ich ja auch vor Ort war. Fantastische Plätze, konnte den direkt über den Fanblock von Racine. Die Seidenschals haben bei 30 Grad im Schatten geweht. Das, ja, es gäbe so viele schöne Möglichkeiten, aber schon wieder Cardiff finde ich ein kleines bisschen, ein bisschen langweilig. Aber gut. Das ist vielleicht auch eine persönliche Meinung. Ich kann auch Twickenham nicht mehr sehen. Von daher bin ich jetzt zumindest ganz froh, dass es dieses Jahr, wenn schon London, dann aber zumindest ein anderes Stadion ist. Von daher Fortschritt. Baby Steps, wie man schön sagt.
Immer ein etwas.
Eine Hörerfrage hat uns noch erreicht. Und zwar wurden wir nach unserer Einschätzung der aktuellen Leistungen von Sam Whitelock gefragt, immerhin ehemaliger Weltspieler des Jahres, der in Po vielleicht noch nicht unbedingt das Niveau abruft, das man von ihm erwartet hat. Für dich als zweite Reihe Stürmer, es ist ja als Lock nicht immer ganz einfach zu glänzen. Wie siehst du das Ganze?
Also ich sehe es so, dass mir natürlich irgendwie in einer gewissen Art und Weise ist, glaube ich, schwer, ist mir hier das irgendwie das Recht rauszunehmen, Sam Whitelock zu beurteilen. Das ist, glaube ich, so das Erste, weil das wahrscheinlich so einer der besten zweite Reihe Stürmer ist, die die Welt hier gesehen hat. Ich habe gestern erst ein Interview von O'Gara gesehen, dem La Rochelle Trainer, der meinte, wenn es irgendwie 5 Spieler gibt, die das Rugby revolutioniert haben, dann gehört Sam Lloyd dazu. Dementsprechend es ist es immer schwer, sowas zu beurteilen, gerade aus meiner Sicht, irgendwie als ein junger, unerfahrener Spieler, der eigentlich noch nicht wirklich irgendwas geleistet hat. Ich glaube, natürlich ist es ganz normal, dass vielleicht im Alter die Leistung auch irgendwann abnimmt, dass man ja einfach auch an seiner körperlichen Grenzen kommt. Aber ich glaube, das, was er in der Kabine an Erfahrung bringen kann, an Leaderqualitäten bringen kann und auch noch, ist aber noch ein sehr, sehr guter Rugby-Spieler. Das ist, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen und ist zu Recht einer der besten Locks, die es so wahrscheinlich auf dem Planeten je gab, wenn man es so sagen kann. Also es gibt auf jeden Fall weniger, die mir einfallen würden, die besser sind als er oder besser waren als er. Und dementsprechend sehe ich das gelassen und ich glaube, er wird jetzt 2 gute Saisons noch im Po spielen.
Ja. Ich denke auch, dass das vielleicht ein bisschen naiv gewesen ist von dem einen oder anderen Vertreter der französischen Presse, zu erwarten, dass das ein Spieler ist, der jetzt kommt und Po von heute auf morgen komplett verändert. Ich fand nicht, dass er grandios schlecht gespielt hat. Weder grandios noch schlecht. Er war sicherlich gut, aber nicht herausragend. Ich glaube auch nicht zwangsläufig, dass sein Erfolg im Po daran gemessen werden wird, wie viele Titel er gewinnt oder wie viele Man-of-the-Match-Performances er haben wird, sondern mit seiner Erfahrung, ob er die jungen Spieler, die Po nun mal in großer Zahl hat, an die Hand nehmen kann und sie besser machen kann. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen die Leistung von einem Oradou anguckt, der U20-Weltmeister vom letzten Jahr, der neben ihm in der zweiten Reihe stand, glaube ich schon, dass diese Erfahrung für schon sehr, sehr positiven Einfluss auf das gesamte Team hat. Ja, an seiner eigenen Leistung könnte sicherlich geschraubt werden. Auf der anderen Seite ist Sam Whitelock mittlerweile, was ist er, gefühlte 50 Jahre alt. Er ist ein zweite Reihe-Stürmer. Er wird nicht von heute auf morgen wie ein Sammy Randrandra oder Joshua Tuisova im Rampenlicht stehen. Das gibt auch die Position gar nicht her.
Zumal ich auch nicht seine Stats kenne. Also gerade was so Aktivität angeht, das sieht man meistens nicht, weil es irgendwie die Arbeit ist, die abseits der Kameras passiert. Das ist ja die Arbeit eines Glocks. Wie viele Rucks hat er geklärt? Wie viele Rucks waren davon erfolgreich? Wie viele Tackles hat er gemacht? Wie viele waren davon positiv? Wie viele waren davon negativ? Also all diese Stats, gerade in der zweiten Reihe, sind ja ausschlaggebend. Und wie gesagt, es ist sicherlich jetzt kein X-Faktor-Spieler, der mit dem Offload irgendwie über 3 Leute hinweg den Versuch einleitet. Aber ich glaube, das war ja noch nie. Und so ein Working Horse, der die ganzen harte Arbeit macht, gerade auch in der Maulverteidigung. Das, was man im Fernsehen wahrscheinlich nicht so gut sieht. Aber ich glaube, für jeden jungen Spieler ist es jemanden, den man, ich glaube, liebend gerne in seinem Team hat. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Also kann ich mich erinnern, dass damals dass irgendwie ein Tweet von der guten Ceci Gress damals, die sie nicht kennen, war lange Zeit bei Eurosport die Zweitliga On- oder Pitch-Kommentatorin und danach für France 2 die Länderspiele gemacht. Tatsächlich viel persönlichen Kontakt gehabt, quasi damals mit einem Mitspieler in Narbonne, beziehungsweise nicht Mitspieler, einem Spieler von Narbonne, mit dem ich ja eng zusammen oder der mein Nachbar war, lange involviert war, von daher, aber gut, wir sind ja hier nicht die Bravo, ne? Von daher, das mal beiseite, aber hat damals auch getweetet, wo so dieses eine Auszeichnung für die harte Arbeit von Stürmern überall, also die stille, heimliche, harte Arbeit von Stürmern überall, irgendwas in diese Richtung war, und das war ja eigentlich sehr treffend. Luft nach oben ist immer. Ne? Ja. Aber
muss man. Sky is the limit, ne?
Ja. Auf der anderen Seite, er ist ja noch ein zweites Jahr da. Es wäre ja langweilig, wenn er sich keine Option gelassen hätte, sich zu verbessern. Wenn jetzt schon alles perfekt wäre, was wäre denn das für eine Herausforderung?
Eben. Ja.
Frankreich spielt am Freitagabend im Velodrom gegen Irland. Viele haben schon gesagt, das könnte schon ein titelentscheidendes Spiel sein. Zumindest wenn man das verliert, wird es danach nicht einfacher, sagen wir es mal so rum. Frankreich mit einer gleichzeitig überraschenden Aufstellung, die eigentlich nicht so überraschend ist. Der große Call, wo alle gesagt haben, was, wie kann er nur, war Moefana auf der Elf und nicht Bielbiaré. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ein riesiger Call ist, tatsächlich. Für mich zumindest nicht, muss ich sagen, weil Bielbiaré ist ein kleiner, nicht ganz erfahrener Spieler, der gerade gegen den Flügel oder die Flügel von Irland, die sehr auf diese Kickchase setzen, sicherlich in Probleme geraten wäre. Das haben wir gegen Südafrika zumindest im Viertelfinale gesehen. Fand ich dahingehend nicht überraschend. Aber schon ein kleines bisschen überraschend, dass sie nicht einfach die Hintermannschaft von Bordeaux aufgestellt haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, da hätte man sich auch die ganzen Trainingscamps sparen können. Da hätte man einfach die Hintermannschaft hätte sich irgendwie erholen können und einfach die Männer aufgestellt, weil sie sind eingespielt, die kennen sich super aus. Und also ich glaube, viel besser als die Backline von Bordeaux wird es nicht mehr. Ja. Was ich interessant fand, beziehungsweise nicht interessant, aber was so man sofort gesehen hat, Gabriel startet auf der 4. Ich glaube, seine erste Nominierung nach Fabien Galthié oder bei Fabien Galthié. Wenig überraschend, weil jetzt Laurent Sampare, der Stürmertrainer der französischen Nationalmannschaft ist, Ex-Stürmertrainer von Stade Français Paris, also kennen sich lange zusammengearbeitet. Ich gehe stark davon aus, dass es auch Gabriel sein wird, der die Gassen am Freitagabend callen wird. Und das waren, denke ich, so die beiden personellen Entscheidungen, die interessant waren. Auch interessant vielleicht, dass man Paul Willemse in der Startaufstellung wiederfindet, der eigentlich gar nicht nominiert war und nur nachnominiert wurde. Das ist vielleicht auch etwas, was man zumindest mal besprechen kann. Und dann als drittes, wenn man sich die Bank anschaut, 6-2, Irland auch 6-2. Wenn ich das richtig auf Twitter gelesen habe, das erste Mal, dass Irland mit einer 6-2-Kombination auftritt, das ist jetzt ohne Gewähr, sicherlich nur kurz auf Twitter auf X irgendwo gelesen. Und ich finde es super interessant, weil es eben zeigt, in welche Richtung sich das Rugby, aber eben auch das internationale Rugby entwickelt. Und dass man eigentlich in der Hintermannschaft mit Spielern spielt, die jetzt 80 Minuten durchspielen können, dass es wichtig wird für Hintermannschaftsspieler, verschiedene Positionen zu besetzen. Und dass man gerade für den körperlichen, also für den extremst körperlichen Teil, und das ist natürlich im Sturm anders als in der Hintermannschaft, ich glaube, darüber müssen wir keine Debatte führen, dass man sich da eben die Kräfte auf der Bank holt. Und ich meine, wir haben letzte Woche mit einem 7-1 gespielt und jetzt eben 6-2 und 6-2. Und es zeigt, dass Rugby eben dann doch irgendwie eine Vollkontaktsportart ist. Und dass Siege oder gerade enge Spiele vielleicht dann auch vorne im Gedränge entschieden werden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Und wie ist das bei euch vielleicht in der Bundesliga mit den Spiels? Ist das schon bei euch angekommen?
Nö, aber ich glaube, da sind wir auch an einem Punkt, wo ja, für die großen Spiele ist das sicherlich alles eine Frage, wo man Entscheidungen treffen muss, aber es ist jetzt auch nicht so und das muss man in aller Fairness sagen. Und da geht es anderen Vereinen sicherlich noch schlechter als uns. Es ist jetzt auch nicht so, als würden unsere Trainer aus einem Kader von 35 Spielern entscheiden, sondern von den 22, die in der Bundesliga nur spielen dürfen.
Ach so.
In der Bundesliga sind es immer noch nur 22 tatsächlich, oder in der zweiten Bundesliga zumindest. Also meines Wissens nach, vielleicht kann ich auch einfach nicht zählen, das will ich auch nicht ausschließen, aber sie stehen halt vielleicht 24 zur Verfügung und dann wird halt genommen, was da ist. Ne? Das ist dann schon sehr anders. Ich sag mal, ich freue mich natürlich schon als Prop und vielleicht auch nicht unbedingt als schlanker Prop, wenn ich nicht 80 Minuten spielen muss.
Wenn nach 50 Minuten Schluss ist.
Also, ich
wenn in der Halbzeit die Ansage kommt, so, jetzt müssen wir noch 5 Minuten durchziehen, dann kommt der runter.
Ja, und aus diesen 5 Minuten wären dann irgendwie dann doch irgendwie 10, 15. Hey, letzte Aktion, ein Sprint noch. Du machst den Sprint und dann ist so, okay, nächste Aktion, letzte Aktion. Man kennt es. Ein Gedränge noch. Das ist dann ja immer so eine Sache, ne? Wo wir das letzte Mal, ich glaube, ich habe im letzten Jahr nur ein einziges Mal 80 Minuten gespielt und das mit gebrochenen Rippen und da bin ich sehr stolz auf mich. Aber ich glaube, ich bin die letzten 60 Minuten auch nicht mehr gerannt, in Fairness. Das ist dann,
ist wie es ist. Für den Prop der zweiten Bundesliga durchaus eine solide Leistung.
Ich glaube auch, das ist ja eine Sache, man kommt wieder dahin, was man früher gesagt hat, ne, no scrum, no win. Und man hat schon gemerkt, dass sich das ein bisschen geändert hat in der Liga. Aber der Sturm gewinnt halt trotzdem noch die meisten Spiele.
Ja, also ich ist es ähnlich wie du, weil einfach, wenn du mit der Hintermannschaft spielen willst, brauchst du schnelle Bälle. Und brauchst du vor allem Momentum, also brauchst du halt schnelle Rucks. Und wer macht die Rucks, wer klärt die Rucks, das sind halt nicht die Ecken. So, ne? Oder, ja. Und wer macht diese ersten harten 3 Meter, dass sozusagen die Verteidigung in die Rückwärtsbewegung kommt, das sind eben auch die Stürmer. Und wenn du halt Körper hast von 125 Kilo, das ist halt über 80 Minuten schon durchaus schwer, das aufrechtzuerhalten bei absoluter Intensität. Und aber was mich interessieren würde für dich als Fan, stört dich das, dass Rugby so viel möglicherweise physischer wird? Oder würdest du sagen, das ist einfach nur, weil man mehr Aktionen hat, dass man deshalb halt auch mehr Manpower braucht, weil es halt jetzt mehr Carries gibt, um die eben dann auszuführen über 80 Minuten als Team?
Also ich war nie jemand, der gesagt hat irgendwie, ach Gott, schon wieder ein Gedränge. Okay. Ne? Also jetzt nicht nur, weil ich selber Prop bin, sondern das ist halt der Rugby, mit dem ich bin mit der zweiten französischen Liga groß geworden. Ne? Und erste Liga damals auch noch so ein bisschen, aber es ist schon, war ja noch eine andere Zeit. Aber meine formativen Jahre, wie man so schön sagt, habe ich mit einer zweiten französischen Liga verbracht, in der du 9 Spieler für eine Meisterschaft gebraucht hast. 8 Top-Stürmer, 1 Kicker. Und das ist der Rugby, mit dem ich groß geworden bin. Das ist irgendwo Gedränge nach Gedränge nach Gedränge. Das hat mich nie gestört. Im Gegenteil, das war für mich Rugby. Und das ist das, was ich kannte und mochte.
Aber ne? Früher waren die Gedränge auch noch ein bisschen anders. Da kam wohl ganz viel Platz zwischeneinander gelassen und dann einfach volle Kanne rauf.
Von daher, also das ist nichts, was mich stört. Es ist natürlich schon so, dass ich sage, es ist, die Verletzungen häufen sich schon sehr, sehr krass. Und die langen Verletzungen häufen sich sehr, sehr krass. Und das, was, ja, du kannst ein Liedchen davon singen, wenn auch kein angenehmes, aber das ist halt der Teil, der mich wirklich stört. Du sagst, also du kommst nicht dazu, wirklich die Top-Spieler in Top-Teams zu sehen, weil die Hälfte davon immer verletzt ist. Und das ist der Teil, der mich wirklich stört,
darf ich mal ganz abgesehen. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber glaubst du nicht, dass das vielleicht ein französisch-spezifisches Problem ist, weil es in Frankreich einfach die längste Saison geht? Oder glaubst du, oder weißt du sogar, dass das in anderen Ligen auch so ist?
Es ist auch in anderen Ligen so. Ich meine, Frankreich hat natürlich keinen Vorteil. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass die französischen Vereine nicht immer, aber oftmals auch einen größeren Kader haben als vielleicht nicht Leinster und Munster, aber definitiv als der ein oder andere Premiership-Club. Ja. Das Kernproblem bleibt ja bestehen, dass Muskulatur ist schön und gut, ne? Aber um jetzt mal bei meinem aktuellen Job zu bleiben, du kannst den Motor auftunen, wie du willst, wenn die Karosserie nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Und das ist beim menschlichen Körper nun mal das Skelett. Du kannst dein Skelett nicht trainieren, ganz egal, wie viel Milch du zum Frühstück trinkst. Das ist nun mal so. Und mit der Masse, die die Spieler heutzutage haben, wird es schwierig, diese Verletzungsgefahr generell zu senken. Und Ermüdung ist für Muskeln und Bänder sicherlich ein Riesenfaktor. Aber es reicht auch ein Spiel, um sich ein Kreuzband zu reißen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich glaube gerade, oder was ich habe das gemerkt, als wir letzte Saison in der Top 14 13 Wochen ohne Pause gespielt haben. Das war halt auch meine erste Männersaison. Also was heißt Männersaison? Wirklich Profisaison in Top 14 Spiele. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Energielevel, aber auch so meine Kraft so nachgelassen hat. Also so krass. Ja. Also ich habe nur noch geschlafen. Ich war kaputt ohne Ende. Und ja, dann am Ende ja auch dann irgendwann schwer verletzt. Ne? Aber was du natürlich sagst, wenn du halt sowieso schon wie Brief einen eher kleinen Kader hat, dann viele Verletzte und dann auch noch junge Spieler, also bei Sascha Gehn, ja, ein Kollegen von mir war das auch so, der hatte eine ähnliche Verletzung wie ich, dann ist, glaube ich, ganz wichtig dieses Belastungsmanagement. Und ich merke das jetzt gerade mit Pierre und dem neuen Trainer, den wir haben, wie viel besser meiner Empfindung nach, ist natürlich auch wahrscheinlich jeder Spielertyp hat da was anderes, die Trainingsintensität gesteuert wird. Also dass wir zum Beispiel ganz häufig einfach nur Dinge im Laufen machen, im Gehen machen und gar nicht Intensität im Vordergrund steht, sondern Klarheit. Und dass wir eigentlich nur eine wirklich anstrengende Trainingseinheit in der Woche haben. Ja. Ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig, wie man Training gestaltet. Weil wenn man 3 Trainingseinheiten die Woche hat, Vollkontakt und man muss jetzt irgendwie die ganze Zeit sprinten, ich glaube, dann sind Verletzungen ab einem bestimmten Punkt in der Saison ja irgendwie vorprogrammiert.
Ja, ich denke auch, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen, das sind ja auf diesem Niveau, es sind alle Profis. Es sind alle Profis, du musst nicht mehr wie, sagen wir mal, bei vielen von uns wieder sagen, also wir brauchen unser Training, um auch nochmal Tackling zu üben, wir brauchen unser Training, um Rucks zu üben. Das könnt ihr ja.
Mach heute ein paar Spin-Pässe.
Ja, das ist, müsst ihr ja alles nicht machen. Ne? Ihr habt ihr trainiert euren Spielplan.
Unsere Gassen.
Unsere Gassengedränge, da wird man nicht drum rumkommen, das ist immer wie es ist. Aber darüber hinaus eigentlich in vielen Fällen ist Kontakttraining unter der Woche, habe ich immer das Gefühl, eigentlich null nötig.
Sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen, wenn man große Blocks hat, wo man sowieso schon, keine Ahnung, alles zwickt so ein bisschen und man merkt schon so, okay, jetzt geht's los hier.
Um nochmal auf die Six Nations zurückzukommen, die Hintermannschaft tatsächlich finde ich auf der Bank sehr, sehr spannend. Weil natürlich hat Biel Biarré aber die WM mitgespielt. Natürlich. Aber trotzdem, ich meine, er ist was, 2021?
Er müsste jetzt 21 werden, glaube ich, dieses Jahr.
Ja. Mit Le Grec und Biel Biarré hast du eine sehr magere, also körperlich, und eine sehr unerfahrene Hintermannschaft auf der Bank. Sicherlich 2 Spieler, die eine gewisse Vielseitigkeit haben, aber insgesamt trotzdem sehr, sehr jung. Ist das die richtige Entscheidung, ein Spiel gegen Irland zu nehmen, um so eine riskante Bank ein bisschen auszuprobieren?
Ich sag mal so, ja, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und irgendwann muss man ja auch Erfahrungen sammeln. Deswegen,
gegen Italien zum Beispiel.
Ja, gegen Italien. Ich wüsste halt auch gar nicht, wen ich sonst in die Hintermannschaft gestellt hätte, muss ich ganz ehrlich sein. Also ja. welchen Neuner sonst? Und ich glaube.
Hättest du noch einen zweiten Neuner genommen? Ich hätte jetzt tatsächlich.
7-1. 8-0 und dann Sekou Makalou als irgendwie jemand für die Hintermannschaft, wenn es sein muss.
Ja, also für mich ist so ein bisschen die Center-Position, weil 10 kannst du mit Thomas Ramos abdecken, meinethalben. Aber du hast keine 10 auf der Bank, keinen Spielmacher auf der Bank und du hast auch sonst keinen Spielmacher auf dem Feld. Und Mofana kann sicherlich ins Center geschoben werden, aber für Spielmacher und Center, also 10, 12, 13 finde ich ein bisschen dünn tatsächlich. Also auch mit Ersatzspielern, falls was passiert.
So, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir das Team aufrufen muss. Wo hast du das gefunden, die aktuelle Aufstellung? Ich hab's.
Das schicke ich dir.
Weil jetzt muss ich rechnen. Jetzt muss ich einmal kurz bei Instagram und dann gucke ich mal kurz, haben die bestimmt gepostet. Habe ich nämlich jetzt nicht auf dem Mac offen. So. Also. Du sagst Center, Donti und Fiku.
Ja, Moifana kann Center mit.
Also, du stellst Moifana auf 12. Ich glaube, Donti wird nicht durchspielen. Dann Biel Barré auf die Ecke.
Ja.
Und wenn du anders durch. Sag ich mal, jetzt, wenn sich Jalibert verletzt, dann. Oder Jalibert muss raus. Dann Ramos auf 10. Penaud auf 15. Und Biel Barré auf Ecke. Ich glaube, so wird es gecovert werden. So würde ich es machen.
Ja, sicherlich. Aber ich glaube, das ist noch eine. Ich glaube persönlich noch, es ist eine optimistische Rechnung.
Ich hoffe, dass sich keiner verletzt. So, das vorneweg.
Ich klopfe mal auf Holz. Du, ich bin ja auch schlecht in Mathe. Ne? Mhm. Nur weil ich nicht mit was rechne, heißt es nicht, dass es nicht im Grundkurs 1 abgedeckt wäre. Von daher, naja. Apropos Grundkurs. Wir sollten vielleicht mal auch zur Top 14 übergehen und da hätten wir ein Thema der Grundkurs Kunst, vielleicht ein kleines bisschen Farbenlehre. Bordeaux Stade Français Paris, Bordeaux gegen Pink. Es war allein schon in den Zusammenfassungen echt nervig zu gucken, muss ich sagen.
Es scheint dir nicht gefallen zu haben. Ich sehe nämlich hier nur Farben schon wieder sehr schwierig auf dem Fernseher. Sehr schwierig.
Ich fand's wirklich anstrengend. Ich frage mich immer, und ich weiß, wir hatten dieses Thema schon ein paar Mal, warum guckt neben dem Schiedsrichter nicht auch jemand vom TV-Produktionsteam auf die Trikotauswahl? Nur weil es im Stadion funktioniert, heißt es nicht, dass es auf dem Fernseher funktioniert. Und es hat auf dem Fernseher für mich null funktioniert. In Fairness, es hat auch für Bordeaux im Stadion nicht funktioniert. Sie haben verloren, 26-30.
Es war ein gutes Spiel, muss man sagen.
Es war ein fantastisches Spiel und ich möchte Bordeaux auch keinen Vorwurf machen, weil, wir haben es angesprochen, die ganze Hintermannschaft fehlt.
Ja.
Stade Français hat deutlich weniger Spieler abgestellt.
Das ein ist einzigen.
Ja. Von daher ist das für mich jetzt nicht zwangsläufig eine gigantische Überraschung, dieses Ergebnis. Nicht, dass ich zwangsläufig damit gerechnet habe, aber es ist auch nicht zwangsläufig eine riesige
Zumal
Überraschung.
Zumal Paris auch wirklich in allerletzter Sekunde mit der Interception gewonnen hat.
Ja.
Also,
so, ja.
Ne? Also es war jetzt nicht so, als hätte Paris haushoch und dominiert. Wobei Bordeaux mit einem super Team angetreten ist, aber halt schon mit dem zweiten Anzug, wie man so im Sportjournalismus sagt. Ja. Mit einem zweiten Anzug, der sich teuer verkauft hat und fast gewonnen gegen Paris und dann fängst du so eine Interception. Ist bitter, aber umso mehr freut es mich für Paris. Ich glaube, sie haben das erste Mal nach 5 Jahren wieder gewonnen. Es ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, das habe ich auch wieder aus den sozialen Medien. Aber gut,
kann man nicht sagen am Ende des Tages. Glücklich, ja, aber... Wie du oft so schön sagst, kräht hinterher kein Hahn mehr nach.
Ja. Kommen wir jetzt zum Abstiegskampf, oder? Mit Bayern Oyonnax. Es wird nochmal richtig spannend da unten.
Es wird super spannend. Es war ein spannendes Spiel, muss man in Fairness sagen. Also das Bayern gewinnt, war nicht so offensichtlich während des Spielverlaufs, wie man zu Anfang vielleicht gedacht hätte. Oyonnax haben gut vorgelegt, muss man sagen. Und sind dann zurückgekommen. Aber ich, also Camilo Bess, wenn man ihm in dem Interview nach dem Spiel zugehört hat, könnte man meinen, sie hätten gerade das Halbfinale gegen Toulouse gewonnen. Was für ein riesiger Sieg, der Mythos Bayonne wächst, der Mythos Jean Dauger lebt. Ja, also schon noch eine Nummer kleiner.
Ich würde sagen 21-17.
Es war jetzt nicht so, es ist auch nicht, sie haben nicht zur Halbzeit mit 30-0 hinten gelegen und 31-30 gewonnen. Sie haben einen, mittlerweile muss man ja fast sagen, Trademark-Versuch so ein kleines bisschen kurz vor Ende mit dem Crosskick von, kurz vor Ende, 9 Minuten vor Ende, Crossfield-Kick von Camilo Pérez und dann am Versuch von Conn-André, der ja aus der Jugend von Oyonnax gekommen ist Anfang des Jahres. Also da nochmal ganz schön besonders. Aber ja,
also ich glaube, Oyonnax wird sich richtig ärgern.
Ja.
Und noch mehr, wenn wir schon bei Bordeaux sind, über das verlorene Heimspiel gegen Bordeaux.
Ja.
Denn wenn man das gewonnen hätte, hätte man 4 Punkte mehr auf dem Zähler, wäre jetzt bei 25 Punkten und wäre auf dem 11. Platz. Und, oder sogar auf dem 10. Und stattdessen ist man jetzt auf dem 13. mit nur 21 Punkten, punktgleich mit Perpignan. Und nur einen Punkt vor Montpellier. Also ich glaube, wenn Oyonnax die Saison absteigt, dann wird man dieses Spiel in wirklich in jedem Rückschau auf die Saison sehen. Denn das war ein Kick, der war sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Und ich weiß nicht, für dich Oyonnax der Absteiger diese Saison, wenn es so weitergeht?
Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite haben sie schon deutlich mehr Herzen erobert, als ich ihnen zugetraut hätte. Auf der anderen Seite habe ich sie als abgeschlagenen Letzten in meiner Saisonvorschau betitelt und es würde mich echt ärgern, wenn sie mich Lügen strafen würden. Von daher, ich will nicht sagen, dass ich hoffe, dass sie absteigen.
Aber einer muss runter.
Einer muss runter und ich würde es Montpellier gönnen.
Die steigen aber nicht ab. Das ist.
Ich glaube, es wird Oyonnax, weil... Die Formkurve ist jetzt die letzten Monate schon stark nach unten gegangen. Und ich sehe noch nicht, dass sie sich davon wirklich erholen können.
Ja, sehe ich ähnlich. Wenn wir bei Formkurve sind, kommen wir mal sofort zum nächsten Spiel. Castres verliert zu Hause gegen Clermont mit 20-23. Jetzt von den letzten 10 Spielen 7 verloren. Wird es langsam eng? auf der Trainerposition. Haben wir kommt unsere erste Trainerentlassung, die zweite? Kommt sie?
Naja, ich meine, sie sind immer noch Achter. Also das muss man vielleicht auch finden, aber sie sind Achter, die Formkurve zeigt steil nach unten, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären sie im tiefen Abstiegskampf. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Sicherlich, ich meine, ein Spiel wie in Gloucester, wo sie schon mit fast Bestbesetzung angetreten sind und dann so eine Klatsche kassieren, auch im Challenge Cup sollte sowas nicht passieren. Ich glaube aber nicht, dass eine Reihe schlechter Spiele den fantastischen Saisonstart negiert, den sie hatten. Von daher ist es für mich nur eine Sache, wo ich sagen würde, es ist verfrüht. Sie sind Achter, sie sind 10 Punkte vom Relegationsplatz. Sie sind ein Punkt hinter den Playoff-Plätzen. Wäre für mich sehr, sehr verfrüht.
Sehe ich ähnlich, ja.
Was heutzutage nichts mehr heißt. Ne? Aber.
Oh, übrigens, Rugby Rama hat gepostet. Jamie Davidson.
Ich wäre schon sehr überrascht.
Sehe ich ähnlich. Vor allem, da man ja gerade erst einen Trainer entlassen hat und.
Ja.
Aber gut, wie gesagt, ich glaube, wir sollten nichts ausschließen. Nee. Auf der anderen Seite, Clermont gewinnt auswärts. In Castres, das ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, das muss man so sagen. Gerade nach den letzten Spielen, ja immer in den letzten Minuten irgendwie verschenkt worden sind, gegen Bordeaux oder auch gegen Paris. Jetzt mit so Selbstbewusstsein in Castres zu gewinnen, nicht schlecht, würde ich behaupten.
Es gewinnen nicht allzu viele Teams in Castres. Ja. Von daher, fantastischer Job.
Was man über Castres sagen muss, also das ist so ein Stadion, es ist nicht super viele Sitzplätze, ich glaube es sind nur 8.000. Aber du kommst da reingelaufen, ist sehr eng. Also stellt euch vor, du hast wirklich die Tribüne sofort am Spielfeldrand und dieser Rasen ist so super, super schwer und so fühlt sich da auch an zu spielen. Also ist eine unglaubliche Atmosphäre. So ein bisschen wie in Bayonne ähnlich, nur dass das Stadion, glaube ich, zu war. Und also man merkt richtig, da gewinnt man nicht. Also das ist schon so ein sehr, sehr heimstarkes Team. Ja. Also, deswegen beeindruckend, dass Clermont gewinnen konnte.
Ja. Davor ja hatten bis Ende letzten Jahres ja fast ein ganzes Jahr lang ungeschlagen zu Hause in der Liga. Schon wirklich eine Leistung, die man nicht kleinreden darf. Lyon Perpignan sicherlich auch keine Leistung, die man kleinreden darf. 36-24, aber keine große Überraschung, auch wenn Perpignan in der ersten Halbzeit sehr viele Punkte hat liegen lassen, waren lange in der 22 von Lyon, haben nicht viel mitgenommen in der ersten Hälfte und dann entsprechend auch hoch verloren.
Ja, ich glaube, alles zugesagt, was man dazu sagen musste. Danach gewinnt Montpellier gegen Pau zu Hause 22-17. Knappes Spiel, das hätte auch anders ausgehen können. Am Ende gewinnt Montpellier, aus seiner Sicht verdient.
Ja, schon insgesamt. Natürlich ein bisschen schade im Abstiegskampf. Auch dann Po wieder so rankommen zu lassen. Aber es war nicht gefährlich in dem Sinne. Also ich glaube nicht, dass Po nah an dem Sieg war. Po freut sich über den Defensivbonus in Montpellier. Haben damit ja durchaus gute Erfahrungen gemacht mit Boni gegen Montpellier vor einigen Jahren. Dann noch diesen spektakulären Versuch geholt in der 85. Minute, der sie dann auch vom Relegationsplatz runtergeholt hat. Von daher ist das, glaube ich, für alle Seiten vollkommen in Ordnung.
Nächste Frage an dich. Puh, Castres, die Saison gestartet während des World Cups. Viele Spiele gewonnen. Die anderen Teams hatten ihre internationalen Spieler nicht. Puh, lange die Tabelle angeführt. Für dich jetzt der Moment erreicht, wo man merkt, die internationalen Spieler sind wieder zurück und die Tabelle normalisiert sich wieder ein bisschen?
Ja, ich meine, bei Po muss man ja auch in aller Fairness sagen, erstens, sie sind immer noch Sechster. Auch eine Sache, die man nicht gedacht hätte. Aber von Anfang an war Po im, es gibt ja dieses infame Classement Britannique, was immer noch, was quasi doppelte Punktzahl für Auswärtsspiele gibt, aber weniger Punkte für Auswärtssiege, weniger Punkte für Heimsiege und das Ganze ein bisschen dazwischen abstuft. weil in Frankreich ja diese Heimsiege sehr wichtig sind und das Ganze so ein bisschen in Relation setzt. Und da war Po schon nicht stand Po nicht besonders gut da. Und wir haben ein paar Mal drüber geredet, zu Hause zu gewinnen ist ein Muss, das ist gegeben. Aber wenn du heutzutage nicht auch auswärts deine Siege holst, dann wirst du es nicht weit bringen. Und ich glaube, da stößt Po so ein bisschen an die Grenzen, dass sie auswärts nicht wirklich performen. Oder nicht so, wie sie müssten. Castre weiß ich nicht so genau. Also, sie haben ein starkes Team. Und sie haben starke Spieler. Aber dass Castre kein Überteam sind und sicherlich auch über den eigenen Möglichkeiten gespielt haben, da komme ich, glaube ich, eher dran zu sagen, also das ist so ein bisschen oberes Tabellenmittelfeld ist das, was man von Castre dieses Jahr zu erwarten hatte. Was man von Castre eigentlich jedes Jahr zu erwarten hat. Und das ist dann schon okay. Ich glaube, das geht insgesamt schon in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Was auch in Ordnung geht, zumindest allen Spielspannung nicht zu überbieten. Der, ich glaube, Samstagabend-Klassiker, ja. Toulon gegen La Rochelle, 25-23. Toulon gewinnt zu Hause in Mayol. Ein super spannendes Spiel, ein super gutes Rugby-Spiel. Es war richtig Werbung für den Rugby-Sport. La Rochelle lange in Führung und dann Toulon dreht nochmal richtig auf, gibt Vollgas, gewinnt am Ende mit 2 Punkten. Hast du das Spiel gesehen und wenn ja, wie fandest du es?
Ich fand super spannend. Es war sicherlich nicht das beste Spiel der Saison, aber es war ein fantastisches Spiel. Mit vielleicht dem falschen Sieger am Ende. Aber es war schon ein fantastisches Spiel. Und am Ende des Tages, man wiederholt sich so ein bisschen, aber mit dem Defensivbonus kann La Rochelle sicherlich am Leben. Wenn ich das vor dem Spiel gesagt hätte, ist das in Ordnung? Mia geht immer. Aber auch La Rochelle fehlen eine ganze Menge Spieler. Ja. Toulon ein bisschen besser besetzt.
Es ja, sind aber die, der zurückkam zum Beispiel.
Ja, Melvin Jaminet hat auch gespielt, aber hat sich, glaube ich, sogar verletzt.
Ja,
Toulon war schon nicht so schlecht besetzt und ich glaube auch ein bisschen besser besetzt als La Rochelle. Das geht insgesamt in Ordnung. Insgesamt zumindest.
Ja, weil ich meine, La Rochelle, der jetzt immer noch auf dem 8. Platz, wir haben so ein bisschen darüber geredet, dass sich die Tabelle normalisiert. Und das hat man ja auch gesehen, Bordeaux am Anfang der Saison vergleichsweise viel verloren, ist jetzt auf dem 3. Platz, punktgleich mit Stade Français. Und auch Racing ja am Anfang der Saison ein bisschen komplizierter alles gewesen und führen jetzt die Tabelle an. Hingegen ja. La Rochelle in Anführungszeichen immer noch auf dem 8. Platz ist, punktgleich mit Castres. Was denkst du, woran liegt es?
Ich glaube, das war einfach wirklich der langsame Start mit den ganzen Spielern, die gefehlt haben bei der WM. Mhm. Und es scheint auch so ein bisschen ein Ron O'Gara-Thema zu sein, weil auch letztes Jahr hatten sie einen verdammt schweren Start. Und der Start davor war sicherlich, das Jahr davor war auch kein Blitzstart in dem Sinne. Sie sind die letzten Jahre immer schwer in Fahrt gekommen. Aber es ist ja immer so eine Sache, ne? Sieht man so eine Liga, ist La Rochelle ist halt kein Ferrari. Ne? Nicht von 0 auf 100 in sonst was. La Rochelle ist ein BVG-Bus. Kommt schwer in Fahrt, aber wenn er rollt,
dann wird er auch Champion.
Ist schwer aufzuhalten. Würde ich mich nicht in den Weg stellen wollen. Und ich glaube, das ist immer, das ist ein bisschen das bei La Rochelle, dass sie einfach diesen Anfahrtweg ein bisschen gebraucht haben. Wie in den letzten Jahren auch schon. Und meine, wir haben jetzt, das war die Hinrunde ist rum, sie sind auf dem 7. Platz, trotz eines schlechten Starts. Sie haben noch alle Zeit der Welt, um was rauszuholen.
Also auf jeden Fall, ich denke, sie werden auf jeden Fall die Top 6 machen. Also 100%.
Ja.
Aber ob Halbfinalplatz drin ist, könnte kompliziert werden.
Ja. Auf der anderen Seite, den das Finale musst du so oder so auswärts spielen. Von daher, wenn du nicht auch vorher in einem Playoff-Spiel auswärts gewinnen kannst, dann wird es mit dem Titel eh nichts.
Auch richtig.
Apropos auswärts gewinnen, Toulouse 2027 bei Racing in einer vollen Arena. Auch ein tolles Spiel, fand ich. Racing, wie so oft, wie die Feuerwehr mit frühem Feuerwerk. Und am Ende dann aber trotzdem eine relativ klare Niederlage, sogar ohne Defensivbonus.
So ein bisschen wie in Barth, hatte ich das Gefühl.
Ja, ja.
Also ein bisschen ja, die gleichen Vibes gehabt. Erste Halbzeit spielt eigentlich nur Racing und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann wird sich irgendwie, weiß ich auch nicht, abgeschaltet oder man denkt sich, man hat das Spiel schon gewonnen und Toulouse darf man halt nie unterschätzen.
Ja.
Mit auch einem herausragenden Dupont wieder. Ich habe nur Szenen jetzt gesehen, irgendwie macht 3 Tackles in 10 Sekunden, steht auf, holt sich den nächsten. Ja. Und das als Neuner, schon krass.
Aber der Typ hat, ist also physisch ist er wirklich krass. Also ich kann mich erinnern, irgendwie das letzte Mal, als ich in Toulouse war, das war 2021 oder so, war ich das letzte Mal in Toulouse im Stadion. Also schon ein bisschen her, aber auch einfach, weil ich nicht so gerne in Toulouse ins Stadion gehe, weil es ist so mega voll, macht wenig Spaß.
Du findest keinen Parkplatz.
Ja, du findest keinen Parkplatz, weil für mich ist eigentlich mehr so auf diesem Stadiongelände, da sind 20.000 Leute, aber das Gelände ist gefühlt nur für 10.000 ausgelegt und du kannst dich keinen Zentimeter bewegen. Aber ich saß neben Pauline Bourdon, was dann auch ganz schön war. Konnte sehr fachsimpeln. Naja, nicht wirklich, aber war aber krass, weil es gab diese eine Szene, wo er war hinten in der linken Ecke, hat einen Kick entgegengenommen und wurde von 3 Leuten getackelt und hat sich durch 3 Tackles durchgekämpft und hat dann den Gegenspieler noch einen Meter getragen irgendwie. Und also was der für eine Physis hat, ist für Neuner wirklich spektakulär.
Er ist also ein krasser Athlet und auch noch ein extrem guter Rugby-Spieler.
Ja. Und ich freue mich wirklich darauf, was er im 7er machen kann. Also bin ich wirklich gespannt.
Ich auch. Ich meine, wir haben nicht drüber geredet. Die 7er Herren ja dieses Wochenende auch gespielt.
Ja.
Und um es mal kurz anzuschneiden, so rosig war es jetzt nicht. Ich hoffe nur, dass es für die Olympischen Spiele besser wird. Ich würde es mir wünschen.
Ja, aber waren sie so schlecht? Also bis jetzt in der 7er Serie, oder bis jetzt in der World Series selbst, sind sie auf dem 3. Platz.
Aber das Turnier jetzt am Wochenende, oder letztes Wochenende.
Ja.
Was ich so gehört habe, also ich habe nur mit jemandem gesprochen, der meinte, war irgendwie nicht so wie geplant.
Ja, sind ja im Viertelfinale ausgeschieden, glaube ich, genauso wie die Frauen auch. Bei den Frauen bin ich aber enttäuschter als bei den Männern, muss ich ganz offen sagen.
Weil bei apropos Frauen-Rugby, da tut sich etwas auch im Brief. So, wenn wir jetzt beim Thema Frauen-Rugby sind. Ich bin ja verletzt und mache halt nichts, deswegen werde ich jetzt immer, was heißt immer, werde ich gelegentlich auf so PR-Termine geschickt. Und unsere Frauenmannschaft ist ja von der Elite 2, glaube ich, sind von Federal 1 in die Elite 2 aufgestiegen. Also das ist das Äquivalent zur Pro-Deux, der zweiten Frauen-Rugby-Liga. So.
Ja.
Und der Verein, also Brief nimmt es auch hohe finanzielle Hürden und versucht eben den Frauensport bei uns zu professionalisieren. Dementsprechend haben die Frauen bei uns im großen Stadion gespielt. Waren nur 700 Leute da, aber gut, sie haben immer den großen Platz bekommen, die guten Umkleiden etc. 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 Und eben auch die Logen. Es waren also eben auch Sponsoren geladen, um bei dem Spiel anwesend zu sein. Unter anderem wurde auch ich eingeladen, als Repräsentant der Männermannschaft, da zu sein. Ich habe nicht wirklich verstanden, wieso. Ich hatte eigentlich zu tun, war aber da, habe mir das Spiel auch angeguckt, beziehungsweise habe mir 2 Spiele angeguckt, die auch interessant waren. Aber viel interessanter war eigentlich die Reden, die gehalten wurden von Sponsoren, weil anscheinend, wenn ich das mitbekommen habe, tatsächlich Sponsor einer Frauenmannschaft als Trikot sozusagen, wenn man seinen Firmennamen da aufs Trikot klebt, dass das schon wirklich was bringt. Also ohne jetzt Summen zu nennen, da wurden also über mehrere 10.000 Euro für Trikotplätze vergeben für eine Frauenmannschaft. Das fand ich beeindruckend. Das zeigt, dass der Sport sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich habe auch mit einer Vertreterin des Rathauses gesprochen, die sich halt für Sport verantwortlich ist. Und sie hat auch erzählt, dass es super wichtig ist, dass sich gerade so professionelle Vereine eben nicht nur um Männersport, sondern auch um Frauensportförderung kümmern, dass es super wichtig ist, dass der Verein, also Brief jetzt in dem Fall, große Investitionen auch in den Frauensport macht. Das heißt, das hatte ich ja schon mal angeschnitten, dass wir jetzt ein Haus für die, was heißt wir, dass der Verein jetzt ein Haus für die Frauen baut, wo dann eben die Jugendspieler auch leben können umsonst. Aktuell ist es ja so, dass bei uns die Frauen nicht viel bezahlt werden, aber dass man dann eben Jobs beschafft, dass man eben die Möglichkeit gibt, jetzt noch im Kleinen diesen Sport, diesen Frauensport größer zu machen. Ich fand es super interessant, mir das mal aus eigener Perspektive anzuhören, von Sponsoren, von politischen Vertretern, aber eben auch die Spiele wirklich zu sehen. Und ich bin tatsächlich irgendwie jetzt so auf dem Stand, dass ich glaube, Frauensport in den nächsten, ich denke, 20 Jahren einen richtig großen Sprung machen wird. Und auch in der Breite, weil in der Spitze ist es schon, aber auch in der Breite professioneller und ich glaube auch sich besser kommerzialisieren lässt. Also fand ich schon beeindruckend, wenn wir schon über Frauensport reden und über Französischen, dann kurzer Einwurf meinerseits.
Sind aktuell auf dem 4. Platz, wenn ich es richtig sehe hier. Die ersten 4 Plätze, also man muss sagen, die zweite Liga dieses Jahr ist sehr dünn, muss man in Ferne sagen. Ohnehin von 12 Teams auf 10 abgespeckt und davon ist ja dann mit dem USA Limoges Anfang des Jahres noch ein Team ausgeschieden. Heißt 9 Teams aktuell nur, 4 schaffen es ins Halbfinale. Die Meisterin im Spiel das Relegationsspiel gegen die Tabellenletzten, beziehungsweise die Playoff-Letzten der ersten Liga. Auf Platz 1 und 2 und 3 und 4 schon die relativ erwartbaren Teams, ne? Die Valkyren aus Rouen und Caen, 2 ehemalige französische Meisterteams bei den Frauen, die sich zusammengetan haben. Der einzige reine Frauenverein dahinter, La Rochelle, die letztes Jahr im Finale waren. Toulon und Brief dahinter und Perpignan, so ein bisschen der Schlussduo und vom USJU und Clermont-la-Plaine muss man wahrscheinlich dann nicht mehr viel erwarten, aber nur das nochmal als kleinen Ausflug zur ersten Liga kommen wir dann am Ende des Podcasts. Wahrscheinlich müssen wir uns auch dann ein gutes Stück ranhalten jetzt, wir sind schon bei 50 Minuten angekommen.
Oh, und Hertha kickt jetzt an, verdammt. Oh, jetzt wird hier aber ganz Turbo eingelegt hier.
Pro de deux machen wir aber zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung natürlich absolut anständig. Nevers hat 25-3 gegen Vannes gewonnen, stand tatsächlich bis zur 50. Minute 3-0 für Vannes. Hatte sehr komische Vibes dieses Spiel, bis dann Nevers richtig aufgedreht hat. Erik Marx, bevor er jetzt dann am Wochenende in Dessau aufläuft, nochmal in Nevers aufgelaufen. Wurde nach 25 Minuten eingewechselt. Nee, es hat nicht allzu viel gebracht, aber... Oh, ich wollte gerade sagen, ist vielleicht schon mal eine ganz gute Übung für das Spiel gegen Georgien, aber es ist ein bisschen gemein, glaube ich.
Das ist
zynisch. Béziers hat 44-25 gegen Agen gewonnen. Auch keine große Überraschung. Das ist sicherlich ein erwartbares Ergebnis, genauso wie Colomiers-Rouen 38-10. Enges Spiel in Aurillac, 27-24 gegen Mont-de-Marsan. Da war viel drin. Da war tatsächlich also gut Spannung drin. Genauso wie in Dax, dort gab es einen 23-13-Sieg gegen Biarritz. Chris Hilsenbeck und Maxim Oltmann haben beide nicht gespielt. Wer auch nicht vor Ort war, war der gute Herr Aldiger, der Präsident von Biarritz, nach dem Ticketfiasko vom Hinspiel, wo sein BOPB ja noch eine Geldstrafe bekommen hat für das mangelhafte Ticketkontingent, was dem US DAX zur Verfügung gestellt wurde. Danach gab es ja noch andere Themen mit Trainerabwerbungen und so weiter und so fort. Knapp 8000 Leute waren im Stadion, bei einem Ort mit etwas über 20.000 Einwohnern. Keine schlechte Quote, möchte man ja an dieser Stelle auch gerne mal positiv herausstellen, wenn das Ding nicht leer ist, das Maurice Bouillot. Montauban 16-14 gegen Espoir-Angoulême gewonnen und Valence hat 30-21 gegen Grenoble gewonnen. Tim Menzel hat bis zur 49. Minute gespielt und einen recht kuriosen Versuch in der 20. Minute gelegt. Ein Penalty-Kick, der an die Stangen ging und zwei Phasen später hüpft er dann putzfidel wie ein junger Neuner über die weiße Linie und holt den Versuch. Grenoble tatsächlich sehr lange das Spiel auch gut gemacht, muss man sagen. Aber am Ende dann doch das Ding noch aus der Hand gegeben. Aber haben ja zumindest auf dem grünen Teppich 4 Punkte geholt. Also ist
ein
dann
Sieg vielleicht. Am Wochenende gab es zumindest.
4 Punkte sind 4 Punkte. Wo sie herkommen, fragt keiner mehr nach. Oh Gott. Provence Brief 30-24. Jos Nostadt hat nicht gespielt, aber dafür seinen Vertrag verlängert. 2 Jahre bleibt er noch am Mittelmeer in der Provence und wird der Pro de Deux und damit natürlich auch ein kleines bisschen diesem Podcast noch ein bisschen erhalten bleiben.
Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Scheiße gelaufen, ne? Liegen wir vorne bis, ja, sogar bis zum Sirene und dann 3 Minuten nach der Sirene liegen wir nicht mehr vorne. Und dann bin ich bei einem Bonuspunkt mit, dem wir mindestens verdient hätten, wenn nicht sogar den Sieg. Kann man sich jetzt viel über den Schiedsrichter streiten, bringt am Ende des Tages nichts. Dementsprechend volle Konzentration auf offene Wehr, denn wird nicht einfacher, sagen wir es mal so.
Wird nicht einfacher. Die zweite Liga ist, ist eng, vor allem im Abstiegskampf muss man sagen, Relegationsplatz, Biarritz auf Platz 30, Zwei-Angoulême auf Platz 30, auf Platz 15 mit 30 Punkten, Zwei-Angoulême ein Punkt davor, der Defensivbonus, den sie geholt haben in Montauban, hält sie davor. Valence tatsächlich nur noch 4 Punkte Vorsprung auf Biarritz, was auch ein wenig überraschend ist. Agen tief abgeschlagen im Tabellenmittelfeld, genauso wie Montauban. Und ganz oben haben wir einen neuen Tabellenführer, das ist nämlich Provence Rubis mit 57 Punkten, 2 Punkte Vorsprung auf Vannes und Béziers, die punktgleich liegen, aber Béziers nach meiner Tabelle dann nur noch auf Platz 3. Kommen wir noch zu den spannenderen Ligen, was die Finanzen angeht, zumindest die semi-professionellen Ligen, nominell, wobei National ist weitestgehend professionell. Chambéry hat die erste Niederlage im eigenen neuen Stadion erlitten, nach dem Unentschieden gegen Carcassonne, jetzt die Niederlage gegen Suresnes. 27-31, es geht steil bergab, aber gut, liegt ja auch in den Alpen. Mont Blanc sicherlich umkämpftes Territorium, da ist Chambéry keine Ausnahme. Bourg-en-Bresse 1919 gegen Périgueux, auch ein leicht überraschendes Ergebnis. Bourg-en-Bresse kämpft sich nach und nach vor. Und wenn ihr dachtet, in der Pro de Deux wäre der Abstiegskampf spannend, genauso wie in der Top 14 National, hat, was den Relegationsplatz zumindest angeht, nochmal ganz andere Dinge zu bieten, kommen wir gleich zu. Albi 60, Vienne 6, keine Überraschung, der Absteiger steht mehr oder weniger fest, aber immer noch mehr Siege als Cognac letztes Jahr, ist okay. Ist okay. Kommen wir noch zu Blagnac-Hyères, 36-15, Mika Tiumenev wurde in der 60. Minute bzw. 58. Minute eingewechselt, hat aber zu dem Zeitpunkt schon keinen Unterschied mehr machen können. Er wird ja Stand jetzt auch am Wochenende in Dessau auflaufen. Nizza hat 30-16 gegen Narbonne gewonnen. Der
das hat wehgetan hier im Podcast.
Ja. es ist ja schon so. Und ja, da muss ich jetzt mal einen kleinen Gang zurückschalten. Nizza-Narbonne ist schon eine kleine Rivalität. Das ist mittlerweile eine ziemlich starke Rivalität.
Das ist persönlich.
Nizza war ja damals so dieses, also in der ersten Saison, denn schon davor eigentlich zu Federalans Zeiten gab es schon einmal diesen Vorfall, dass ein Spiel wiederholt werden musste aufgrund von irgendwelchen regelwidrigen Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat. Und da fing es dann schon so ein kleines bisschen an und dann hat Narbonne gegen Nizza gewonnen und gewonnen und gewonnen und das, obwohl Nizza amtierende Springboks im Kader hatte in der ersten Saison der National, was ja auch vollkommen wild war. Ein Top-Team, den Aufstieg, ne, mit 20 Punkten Vorsprung standen sie in der Tabelle da und dann kommt Narbonne im Halbfinale und gewinnt mit diesem einen wilden Kick, mit diesem einen wilden Penalty das Halbfinale und raubt Nizza den Aufstieg. Und nicht erst seitdem eine starke Rivalität zwischen den Vereinen, Narbonne, die ja Sieg nach Sieg gegen Nizza geholt haben, gab andere Szenen noch vor 2 Jahren, 3 Jahren müsste es gewesen sein. James Lasse, südafrikanischer Spieler, der am Boden eines Rucks festgesteckt hat, querschnittsgelähmt seitdem. ja, wusste man lange nicht, was überhaupt ist, wurde bewusstlos vom Platz getragen und war danach lange auf der Intensivstation, hat dieses Spiel jetzt tatsächlich im Stadion verfolgen können, was auch sehr, sehr schön ist, aber natürlich trotzdem im Rollstuhl, sehr, sehr bitter. Wir hatten damals drüber geredet, ist schon ein paar Jahre her, also es muss 2021 gewesen sein, aber ja, das, es ist viel passiert in diesem Duell und dass Nizza sich mit so einem Sieg jetzt dann die Tabellenspitze holt, ist schon eine bittere Pille, die in Anführungszeichen wir da jetzt schlucken müssen. Ne? Aber gut, es ist wie es ist. Bourgoin hat 16-10 gegen Tarbes gewonnen. Tarbes damit auf dem Relegationsplatz jetzt. Auch mal gespannt sein, was daraus wird. Und ein Spiel, das wir am Anfang des Podcasts schon angesprochen haben, Massie hat 22-20 gegen Carcassonne gewonnen. Das letzte Spiel der Karriere von Mike Tadja nach all den Jahren, nach gefühlten 200 Vereinen, die er durchlaufen hat.
Jetzt ist die Rente sicher.
Jetzt ist die Rente sicher. Die Rechte an seiner Karriere sind sicherlich auch schon verkauft. Würde ich mir angucken, wenn es darüber eine Netflix-Doku gibt. Aber die Anreise, die Carcassonne hatte, hat sicherlich nicht geholfen bei diesem Spiel.
Die war afro, wie man so schön sagt. Ich glaube, 11 Stunden. Also, ja, was soll man dazu sagen? Du bist 11 Stunden im Bus. Aber gut. Den Fahrmann sei Dank.
Ja. Fanden viele Vereine Probleme. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Versprochen, es hört nicht auf. Tatsächlich wohl 1200 Leute im Stadion. Was für massiv schon kleiner Zuschauerrekord für die dritte Liga sein könnte. Aber dann kommen wir noch zur National 2, denn dort waren auch deutsche Nationalspieler, beziehungsweise potenzielle deutsche Nationalspieler im Einsatz. Mathieu Ducot hat für Lannemezan auf der 12 gestartet, bei dem 22-12 Sieg gegen Nîmes. Leicht überraschend. Nîmes schon haushohe Favoriten eigentlich gewesen. Aber wird man sicherlich nicht meckern, dass man da den Sieg geholt hat. Nîmes tatsächlich nur auf Platz 5. 8 Punkte hinter dem Stade Metropolitain auf Platz 1. Lannemezan noch außerhalb der Playoff-Plätze. Da ist noch viel Bewegung drin in der National 2. Niort hat 32-10 gegen Salle gewonnen. Michel Himmer, auch bevor er jetzt am Sonntag höchstwahrscheinlich in Dessau starten wird, hat in der zweiten Reihe hier für Niort gestartet, beziehungsweise Stade Niortais. Und Alban Ramet, der ja zumindest zwischenzeitlich im Trainingslager der von Rugby Deutschland war, hat 32-19 oder hat beim 32-19 Sieg von Limoges gegen das Bassin d'Arcachon zwischen der sehr prominenten besetzten Hintermannschaft zwischen Ironie Toubay und Noana Kadessi auf der 12 gestartet. Ein Olympiasieger und ein französischer Nationalspieler, also in bester Gesellschaft dort hinten. Limoges kämpft sich damit aus den schwierigen Plätzen raus, ist damit zumindest für den Moment vor Cognac die Gefahr laufen, in die 6. Liga durchgereicht zu werden. Haben aber auch ein Spiel weniger. Kommen wir noch zur 1. Liga der Frauen. Und dann haben wir es fast geschafft. Eine lange Folge heute mal wieder. Montpellier hat überraschend im großen Stadion 14-18 gegen den ASM Romagna verloren. Team ist ja aktuell in Bestbesetzung. Die Nationalspielerinnen sind ja von ihrem Trainingslehrgang zurück. Die Six Nations bei den Frauen starten ja später als bei den Männern. Von daher beide Teams in Bestbesetzung, ein überraschender Sieg von Romagna. Sieht man nicht allzu häufig überraschende Ergebnisse bei den Frauen. Von daher, wenn wir sie haben, stellen wir sie auch gerne positiv hervor. Bobigny hat 24-7 das Derby gewonnen gegen Stade Français Paris. Damit Stade Français die Roquette. Die Pink Rockets. Pink. Die Pink Rockets damit Tabellenletzte. Und die Wölfinnen von Bobigny lassen sie dann hinter sich. Das wird noch spannend im Abstiegskampf. Auch ein spannendes Derby, muss man sagen. Lille hat 13-29 gegen Bordeaux verloren. Auch da muss man sagen, keine Überraschung. Das Team, das Bordeaux gesendet hat, war schon echt unheimlich. jede Position international mindestens besetzt, nicht alle in der Startaufstellung, aber auf der Bank, unter anderem auch mit Justine Pelletier, kanadische Nationalspielerin, noch zusätzlich. Das war schon sehr, sehr anständig, was Bordeaux da hingestickt hat, von daher keine Überraschung. Rennes hat 15:34 gegen Blagnac verloren. Wir haben gesagt, wir kommen nochmal darauf zurück. Der Bus von Blagnac hat auf der Reise einen sehr spannenden Zwischenfall gehabt. Der Busfahrer wollte nämlich die Blockaden umfahren und ist dabei leider auf der für Traktoren ausgelegten Landstraße im Graben gelandet. Und bei Avalanche d'Agen mussten die Spielerinnen dann knappe 3 Stunden in einer Sporthalle ausharren, bevor es dann weiterging. 23 Uhr sind sie angekommen in Rennes.
Das ist schrecklich, Marc. Weißt du, was genauso schrecklich ist? Es steht schon 0:1 für Kaiserslautern. Aber gut, machen wir weiter.
alles wie erwartet. Es ist alles wie immer. Alles wie immer. Wir haben nur noch ein Spiel, denn Toulouse-Grenoble wurde auf den 11.2. verschoben, weil der FCG bzw. die Amazonen nicht anreisen konnten. Eine weitere Überraschung hatten wir noch. Lens Section Paloise hat zu Hause 13:20 gegen die Frauen von Lyon verloren. Und das, obwohl deren Topspielerin Chloé Jacquet ja in Perth unterwegs war. Eine weitere kleine Überraschung. Das war's von der sportlichen Seite. Wir sind jetzt ein wenig durchgesprintet, es tut mir leid. Aber so ist das manchmal oder oft. Wir haben eigentlich gar nicht so groß noch was hinzuzufügen, oder? Wir sehen
viel,
uns.
Viel Spaß in Dessau, würde ich sagen. Ja, an alle, die hinfahren.
Dankeschön. Und ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Blaue Jacke, blaue Mütze. Irgendwo nah am Wasser gebaut. Und ja, das war's dann eigentlich.
Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.